Erzähl davon, der Podcast für gute Kommunikation im Ehrenamt.
Hi und willkommen zurück im Erzähl davon Podcast. Heute zu Gast ist Helena Kilian-Steinhaus, die Gründerin von Sanktionsfrei. Hi Helena, schön, dass du da bist.
Hallo Katrin.
Wir kennen uns noch gar nicht, aber ich habe euch schon total oft als Beispiel benutzt in Social Media Workshops. Also ich habe das Gefühl, ich kenne euch schon.
Freut mich.
Kannst du einmal ganz kurz sagen, was macht Sanktionsfrei?
Sanktionsfrei ist ein Verein, der sich für eine bedingungslose Grundsicherung einsetzt. Und das machen wir, indem wir Hartz-IV-Sanktionen finanziell ausgleichen, juristisch gegen Sanktionen vorgehen und auch ganz viel Kampagne machen zum Thema Arbeitslosigkeit und Entstigmatisierung von Armut und Arbeitslosigkeit.
Super Elevator-Pitch, danke. Ich nehme euch häufig als Beispiel, weil ihr so ein Thema habt, was auf den ersten Blick irgendwie so wahnsinnig trocken wirkt und so wahnsinnig schlecht für Social Media geeignet. Weil wie will man Hartz-IV-Sanktionen darstellen? Mit irgendwelchen Amtsbriefen und Aktenordnern? Und man will ja auch die Betroffenen nicht unbedingt dann die ganze Zeit vor die Kamera halten. Die haben ja schon genug andere Probleme und ist dann vielleicht schwierig, die dann auf Social Media sichtbar zu machen. Und ich finde, ihr löst es total gut. Also das ist jetzt schon mal der Spoiler quasi. Ja. Ich finde, ihr löst es total gut, dass ihr quasi zu eurem Thema trotzdem ansprechende Social-Media-Kommunikation macht, ohne eben irgendwelche Aktenordner oder sowas zu zeigen, sondern trotzdem auch ganz viel Persönlichkeit und ganz viel Menschlichkeit da reinzubringen. Also das ist quasi das, wofür ich euch immer hernehme und sage, guck mal hier, wie toll die das machen. Wenn die das zu Hartz-IV-Sanktionen schaffen, dann schafft ihr es auch zu eurem Thema, gute Social-Media zu machen.
Ja, erst vielen Dank, aber das ist natürlich auch einfach Robert geschuldet, der eigentlich die Social-Media-Arbeiten macht und eben Künstler ist. Mhm. Das macht einfach ganz, ganz viel aus, dass der so mit Herz und Seele zeichnet und malt und sich Sachen ausdenkt.
Das sieht man auf jeden Fall, dass es keine 0815 Canva-Vorlagen sind oder so, sondern dass ihr da eine sehr schöne Bildsprache, einen sehr schönen Look auch entwickelt habt für euch. Welche Rolle spielt denn Social Media generell für eure Arbeit? Also du hast ja Kampagnen eben schon angesprochen, um zum Beispiel aufzuklären zu gewissen Themen oder Missverständnisse aus dem Weg zu räumen und so weiter. Inwiefern nutzt ihr das Social Media?
Spielt eine große Rolle natürlich. Also das ist eigentlich dazu, womit wir am allermeisten nach draußen gehen. Natürlich machen wir auch teilweise klassische Pressearbeit oder schreiben Newsletter, aber meistens oder am kontinuierlichsten machen wir Social Media, also Instagram, Facebook, Twitter. So bei TikTok sind wir noch nicht angekommen.
Ja, vielleicht kommt
das auch nichts mehr in diesem Leben.
Ich sehe euch manchmal in der Presse, also ihr wart zum Beispiel im Fluter in der neuesten Ausgabe, wart ihr zum Beispiel drin oder in dem Kontext von diesem Hartz IV versus Bürgergeld und sowas, da habe ich zum Beispiel gesehen, dass ihr dann angefragt werdet, um halt so ein Pressestatement zu geben. Aber mit Social Media könnt ihr wahrscheinlich einfach eine Baseline einfach schaffen, dass ihr euch nicht darauf verlassen müsst, dass das Thema gerade in den Medien diskutiert wird und ihr dann quasi mit euren Positionen da reingehen könnt, richtig?
Genau, klar. Und so schaffen wir auch Content, über den man sich ein Bild über uns verschaffen kann und weswegen wir dann wiederum auch von JournalistInnen angesprochen werden. Also ich glaube, es ist was Wechselseitiges.
Mhm, ja. Ich habe mir überlegt, in welche Kategorien ich quasi das einteilen würde, was ihr so postet. Aber ich würde erstmal von dir gerne wissen, bevor ich meine Vermutung quasi sage. Was sind denn so diese Content-Arten oder die verschiedenen Themen, die ihr bespielt auf euren Kanälen? Weil wie gesagt, das sind keine Fotos von Aktenordnern oder irgendwelchen Bescheinigungen oder irgendwelchen, keine Ahnung, so Amtsblättern, die einem ja immer Anxiety geben, wenn man die sieht, selbst wenn es nicht für einen selber ist.
Gute Frage. Also das sind verschieden. Einmal natürlich das, was so tagesaktuell einerseits besprochen wird zum Thema Hartz IV und Armut. Also wenn jetzt zum Beispiel gerade wieder eine Regelsatzerhöhung ansteht oder sowas, dann machen wir dazu Kontext auch. Oder wenn wir einen bestimmten Fall haben, der gerade über unseren Support oder über die Widerspruchsplattform eingereicht wurde, der sich gut erzählen lässt, dann
der Kühlschrankfall zum Beispiel.
Zum Beispiel der Kühlschrankfall, ja. Dann posten wir das ganz einfach auch nur als Text. Dann gibt es auch Kampagnen, die wir so länger vorbereiten, die dann sozusagen nicht so total dynamisch und flexibel aus uns rausgeschossen kommen. Und dann auch teilweise was versuchen wir zu erklären, wer den Verein nutzt und wer den Verein unterstützt, damit eben, weil wir natürlich auf Spendenbasis funktionieren. Aber genau, wir versuchen irgendwie so ein einigermaßen das Gleichgewicht hinzukriegen zwischen den verschiedenen Aspekten, damit es einerseits nicht langweilig wird und damit es andererseits auch insgesamt in sich schlüssig ist und Sinn macht.
Mhm. Kannst du ein Beispiel nennen für so eine Kampagne, wo du gerade meintest, das sind die Sachen, die ihr längerfristig vorbereitet, was jetzt nicht aktuell ist wie die Kühlschrankgeschichte? Vielleicht müssen wir die gleich erklären, was da mit dem Kühlschrank war, damit die Leute jetzt nicht mit Fragezeichen vom Podcast sitzen.
Es gibt 3 Kampagnen oder 4, die mir so spontan einfallen. Das letzte sind eigentlich Mehrbedarfskampagnen, die wir in den letzten 2 Jahren gefahren haben. Das heißt, wir haben eigentlich dazu aufgerufen, sich zu melden, wenn man mehr Geld braucht, als Hartz IV gibt. was ja eigentlich jeder braucht, der Hartz IV bekommt, weil eben im Zuge von Corona und dem Lockdown und so nochmal viel klarer geworden ist, dass eben der Regelsatz nicht reicht. Und dann haben wir einerseits Corona-Mehrbedarfe verlost, also Geld verschenkt in Höhe von 100 Euro pro Person, und irgendwann wurden es auch 150 Euro pro Person, weil die Inflation so rasant gestiegen ist. Genau, also Corona-Mehrbedarfe, Weihnachts-Mehrbedarfe, Masken-Mehrbedarfe, solche Sachen, wo wir einfach Geld verschenkt haben. Dann Aufklärungskampagnen, zum Beispiel war das letzte zusammen mit dem paritätischen Hartz Facts. Da haben wir sozusagen so Vorurteile und Mythen zu Hartz IV mehr oder weniger aufgeklärt. Dann hatten wir noch eine Kampagne, die heißt Happy Hearts, und da haben wir so getan, als gäbe es schon ein super gutes Hartz IV-System. Und dann sozusagen das, was eigentlich aber da ist, dem gegenübergestellt. Das sind so Kampagnen, die wir vorbereiten.
Mhm. Was mir aufgefallen ist, ist, dass ihr irgendwie viel auf Storytelling setzt, also sowohl von den Leuten, die es unterstützen, die dann zum Beispiel erzählen, warum sie es unterstützen. Also ihr nennt diese Leute ja auch Heartbreaker, finde ich super. Das sage ich ja dann auch mal beim Wax Cooker hier, die haben den Leuten sogar einen Namen gegeben, wie cool ist das? Aber auch bei den Leuten, die dann zum Beispiel so ein Zusatzgeld bekommen haben, die dann irgendwie erzählen, was sie damit machen konnten oder was das jetzt für sie geändert hat oder sowas. Was dann zum Teil auch einfach nur Text auf Bild ist, wo man dann gar nicht die Person irgendwie zeigen muss, wo das wahrscheinlich auch nicht der echte Name ist. Also man hat diese Person total geschützt und gleichzeitig wird halt so diese Geschichte rübergebracht. Also das ist mir aufgefallen, dass ihr das auf jeden Fall, dass ihr viel so Storytelling-Mechanismen benutzt, um quasi auf eure Themen aufmerksam zu machen.
Ja, genau. Ich meine, das hängt natürlich ganz stark damit zusammen, dass es eben dieses verzerrte Bild gibt von Hartz-IV-Beziehenden, was einfach so sehr lange genährt wurde, ne? In der Presse auch und durch, Spitzenpolitiker Anfang der 2000er Jahre und auch schon vorher, die einfach angefangen haben, Aussagen über arme Menschen zu machen, die im Laufe der Zeit einfach dazu geführt haben, dass man denkt, die Leute sitzen auf der Couch, essen Chips und sind selber schuld und ungebildet und ungewaschen. Und verprassen irgendwie das Geld von dem braven Steuerzahler. Und um damit einfach so ein bisschen aufzuräumen, versuchen wir immer wieder Einblick zu geben, einfach in die Realität von den Menschen, die Hartz IV bekommen, die anders aussieht und die vor allem extrem vielfältig ist.
Was mir auch noch aufgefallen ist, ist dieser Aufklärungskontent. Und du hast eben schon gesagt, vielleicht geht es in die Richtung, dass manchmal die Presse dann durch so einen Content auf euch erst aufmerksam wird und dadurch dann quasi erst Presseberichterstattung kommt. Ist das so dieser Content, der so diese Mythen aufdeckt oder der irgendwelche Zahlen einordnet oder so? Ist das der Content, über den dann Leute auf euch aufmerksam werden oder auch MultiplikatorInnen auf euch aufmerksam werden? Oder ist es eher dieser Storytelling-Content?
Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so direkt sagen. Ist wahrscheinlich irgendwann so wahrscheinlich unterschiedlich. Also teilweise kommen wahrscheinlich JournalistInnen auch auf uns zu, weil sie irgendwie einen Artikel in der Zeitung gelesen haben. Und das heißt, man muss oft erstmal in die Presse kommen, um dann wieder in die Presse zu kommen. Das ist so ein bisschen gemein eigentlich. Und dann, wenn die einen dann einmal auf dem Radar haben, dann finden sie einen eben auch in den sozialen Medien. Ich kann dir also eigentlich nicht wirklich genau sagen, welcher Content das ist.
Aber man muss quasi einmal dieses Hamsterrad zum Laufen bringen, damit es dann quasi weiter dreht und man dadurch dann neue Anfragen bekommt und so. Das ist ja oft schwierig. So generell so diese erste Aufmerksamkeit zu bekommen, sodass dann weitere Anfragen kommen.
Mhm.
Ja, aber ich meine, euch gibt es ja auch schon eine ganze Weile, also ihr seid ja jetzt nicht mehr ganz frisch, sondern ich glaube 2015 seid ihr gegründet, oder?
Ja.
Frisch nicht despektierlich gemeint.
Nein, total. Ich fühle mich auch nicht mehr ganz frisch.
Ich hatte eben neulich auch die Frage, also hat mir jemand geschrieben und meinte, ja, unser Verein ist total neu und weil wir so neu sind, finden wir halt keine Leute, die uns helfen, uns bekannt zu machen. Und das ist natürlich scheiße. So. Da muss man halt gucken, wie man einmal so diesen Einstieg findet. Aber ich habe, wie gesagt, das Gefühl, dass man euch schon öfter irgendwie in der Presse gesehen hat oder dass ihr, wenn es um diese Themen Hartz IV, Grundsicherung, Bürgergeld, Armut und so weiter geht, dass man dann wahrscheinlich relativ schnell auf euch dann stößt, wenn man jetzt Journalistin oder Journalist ist und jemanden sucht, der da irgendwie ein Statement gibt. Ja. Du hast eben schon gesagt, Robert, glaube ich, ist verantwortlich für euren Look und Co. Kannst du uns einen Einblick geben, wie ihr im Team an den Social-Media-Sachen arbeitet? Also habt ihr da irgendwie eine Redaktion? Postet ihr total spontan? Ist es chaotisch? Ist es geplant? Wie läuft das bei euch?
Also es ist super spontan und also eigentlich haben wir immer so ganz viele Themen, die man theoretisch machen könnte. Und dann je nach Lage kommt dann halt irgendwas dran oder schieben wir noch was dazwischen. Wir haben jetzt keinen Redaktionsplan oder sowas. Also oft entscheidet Robert auch ganz alleine, was er jetzt heute wichtig findet. Wenn ich irgendwas wichtig finde, dann ja, also es ist wirklich total dynamisch. Dadurch, dass wir so klein sind, geht es natürlich auch. Ne? Sobald man irgendwie ein größeres Team ist und man kompliziertere Kommunikationsmechanismen irgendwie hat, glaube ich, ist das nicht mehr so einfach. Aber genau, bei uns ist das Glück, wir sind einfach sehr klein. Wir müssen eigentlich nur zu zweit uns absprechen und dann machen wir immer, was uns gerade in den Kram passt.
Ja, das ist bei größeren Organisationen auf jeden Fall schwieriger, wenn es dann erstmal eine Freigabe geben muss von oben und die Person dann irgendwie Social Media nicht verstanden hat und sagt, könnt ihr das nicht ausführlicher machen? Und dann sagt man, ja, nee, da haben wir nicht so viel Platz und solche Sachen. Ja.
Ja.
Das heißt, bei euch ist dann quasi Redaktion und so Design auch teilweise in einer Person in Form von Robert vereint, dass dann nicht eine Person die Texte liefert und er macht das dann nur hübsch, sondern er denkt sich dann auch selber die Inhalte aus?
Also meistens ist es schon so, dass wir die Texte absprechen kurz, einfach auch allein um irgendwie Zeichensetzung und so Rechtschreibung, um da sicher zu sein. Oder oft ist es so, dass ich sozusagen einen Text mitgebe, aber er den dann ein bisschen Social Media mäßig auf weil er dann bei mir halt vielleicht noch ein bisschen bürokratischer klingt, als für die Crowd gut ist. So. Manchmal ist es auch einfach, genau, manchmal macht er alles in Personalunion.
Habt ihr Vorbilder für die Art und Weise, oder vielleicht kannst du das gar nicht auch beantworten, vielleicht kann das nur Robert beantworten, aber habt ihr Vorbilder für die Art und Weise, wie ihr Social Media macht, dass ihr irgendwie sagt, hier, die eine NGO, die macht das auch total gut oder die fesseln uns selber und wir hoffen, dass unser Content auch irgendwie so interessant, so informativ und so weiter wird wie bei denen?
Genau, kann ich das nicht sagen. Und wir gucken uns schon natürlich immer mal wieder welche an oder Robert macht das auch oder guckt, welche Formate gut gehen auf den verschiedenen Plattformen. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die uns irgendwie inspirieren. Aber trotzdem kann man jetzt nie sagen, dass wir nach deren Vorbild arbeiten, weil es ganz, ganz andere Organisationen sind. Also gerne mögen wir halt Leute, die wirklich so kampagnenorientiert arbeiten, wie zum Beispiel Peng oder jetzt gibt es aktuell den Freiheitsfonds. Mhm. Das ist von Arne Semsrott das Projekt. Sowas finden wir halt interessant oder gut oder wissen, die haben kernige Themen, die sich auch gut skandalisieren lassen. Gleichzeitig wäre es jetzt bei Peng zum Beispiel so, dass sie oft sehr, sehr, sehr komplex kommunizieren, sodass das für viele überhaupt gar nicht zugänglich ist. Dann muss man, also so, ne, also für, wir ändern das immer dann so ab in eine Form, die für uns irgendwie dann wieder stimmig ist.
Mhm.
Aber ich glaube, da gibt es auch noch andere, an denen, also ganz viele andere, an denen Robert sich orientiert. Genau, weil, wie gesagt, Orientierung kann man es noch nicht mal nennen. Schwierig.
Man muss es ja eh immer dann auf die eigenen Themen und den eigenen Look und so ummünzen. Also 1:1 irgendwie sagen, ah, das hat bei denen gut funktioniert, das machen wir auch so, ist ja eh eigentlich immer schwierig.
Ja, ich glaube tatsächlich, es klingt ein bisschen fies, aber manchmal, gerade in diesem Bereich, in dem wir sind, kann man halt auch gut sehen, was für uns jetzt nicht funktioniert. Ne? Also wenn wir so sehen, die Themen werden aufbearbeitet und es spricht uns irgendwie nicht an, dann versuchen wir es halt so zu machen, dass es für uns
Fällt dir da ein Beispiel ein? Also nicht, dass jetzt irgendwie in einem anderen Account sagst, die machen das schlecht, aber fällt dir da irgendwie ein Beispiel ein, dass du irgendwie sagst, keine Ahnung, da war der Text zu bürokratisch, das würden wir selber nicht lesen oder da war das und das zu sehr in die und die Richtung, das wollen wir vermeiden oder sowas?
Boah, kann ich jetzt gerade nicht so genau sagen, aber oft sind es, sage ich mal, es ist tatsächlich die Bildwahl, die also für Robert halt natürlich so ausschlaggebend ist. Und genau, die halt gerade bei diesen Themen, wie du schon sagst, also wir haben immer so einen Aufreger eigentlich, wenn ich zum Beispiel ein Interview gegeben habe und dann gibt es ein Thumbnail und ganz viele Zeitungen machen dann irgendwie so ein Portemonnaie mit 3 Pfennigen oder so. Weißt du, da, sowas. Also da darf ich jetzt auch einfach sagen, das finden wir schlecht. Mhm. Und da können wir sehen, so, das spricht uns nicht an. Dieses blöde Portemonnaie hat man schon 1 Million Mal gesehen oder diesen Pfeil Richtung Warteschlange am Jobcenter, den kennt auch jeder. Oder eben allein dieses Jobcenter-Symbol. Ne? Mhm. Alles das sind irgendwie ständig Thumbnails, mit denen wir auftauchen sozusagen oder in deren Verbindung wir dann in der Presse sind. Und das sieht Robert immer und dem kräuseln sich die Fingernägel und er sagt, wir müssen es unbedingt ganz anders haben. Und genau, ich glaube, das ist wahrscheinlich die größte Inspirationsquelle, ist diese gähnende Langeweile von diesem Portemonnaie mit 3-Cent-Stimmen.
Ja. Habt ihr, also ich will euch jetzt nicht noch was auf die To-Do-Liste schreiben, aber ja, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dann selber irgendwie so Bilder zur Verfügung zu stellen? Also es gibt da ja verschiedene Organisationen, die das machen. Also es gibt zum Beispiel so Unsplash Collections oder Unsplash Accounts, wo Leute irgendwie sagen, wir sehen das und das nicht repräsentiert, deswegen haben wir selber Bilder gemacht, die andere nutzen können. Also ich habe zum Beispiel neulich einen Account gesehen, da ging es um Plus-Size-People in der Business-Landschaft, weil da halt auch die meisten, wenn man so nach Business-Meeting oder so sucht, auf Stock-Fotoseiten sind halt alle jung und schön und schlank so. Und die haben zum Beispiel dann extra eine Collection gemacht mit Plus-Size-People, die halt so die Sachen machen, die man halt sonst so, also 2 sitzen vor einem Laptop und reden drüber und sowas, um quasi da mehr Diversity reinzubringen, wenn man Stockfotos nutzen will. Und ja, da gibt es verschiedene, also vielleicht habt ihr ja irgendwann Lust, auch mal so eine Kampagne zu machen, wo ihr quasi sagt, lass uns irgendwie unsere Themen anders bebildern. Hier sind schon mal ein paar Stockfotos, die ihr benutzen könnt, so damit eben die armen Redakteurinnen und Redakteure nicht immer auf die 3 Pfennig im Portemonnaie zurückgreifen müssen.
Ja, also voll die gute Idee, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber wenn ich jetzt wüsste, wie man die Bilder zur Verfügung stellen kann, würde ich sofort machen. Man muss ja auch bei Stockfotos immerhin darauf hinweisen, woher die kommen. Da haben wir überhaupt kein Problem mit. Also sowieso, manchmal haben auch schon irgendwelche ein Bild von uns benutzt und haben vorher gefragt und klar sagen wir immer ja. Also es ist ja letztendlich, wie sagt man, Gemeinschaftsgut, was wir haben, weil wir einfach ein crowdbasierter Verein sind.
Cool, lass uns gleich mal drüber reden, ob ich euch da helfen kann oder so.
Ja.
Was ich mich noch gefragt habe, ist, habt ihr auch manchmal mit Shitstorms zu tun? Also das ist ja vorhin schon angesprochen, es gibt irgendwie dieses Bild von, ja, die Leute, die Hartz IV beziehen, die sitzen auf dem Sofa und von dem Geld kaufen die sich nur Zigaretten und meine armen Steuergelder und so. Habt ihr damit auch zu tun, dass Leute dann bei euch irgendwie kommentieren, dass das irgendwie alles Quatsch ist und dass ihr damit aufhören sollt oder, keine Ahnung, irgendwelche anderen negativen Kommentare, Hasskommentare?
Ja, schon, aber wir machen es eigentlich in der Regel so, dass wir sozusagen, also don't feed the trolls, einfach, wenn es geht, gar nicht drauf reagieren. Wenn es zu krass ist, müssen wir jemanden sperren. Und auf Facebook haben wir tatsächlich auch so eine Schlagwörterliste mit verbotenen Wörtern. Also sobald die benutzt werden, wird der Kommentar gar nicht erst angezeigt. Das spart uns viel Arbeit. Und Insta ist einfach eine nettere Plattform. Da passiert sowas viel weniger als auf Facebook. Deswegen ist da das Risiko nicht so groß. Und dann gibt es natürlich auf Twitter irgendwelche Leute, die solche Kommentare absetzen. Aber auch da, also wenn man dem keine Aufmerksamkeit gibt, dann geht es normalerweise ganz schnell unter. Es sei denn, es ist ein orchestrierter Shitstorm. Ne? Aber sowas hat uns zum Glück noch nicht ereilt.
Ich habe manchmal das Gefühl, je weniger plakativ oder je ästhetischer man über gewisse Themen redet, desto weniger zieht man auch so Trolle an. Also die würden vielleicht eher kommen, wenn ihr selber solche 3 Pfennig im leeren Geldbeutel Bilder und so weiter benutzen würdet, als wenn ihr halt selber irgendwie auf so eine andere Art und Weise über die Themen redet. Also das ist so ein bisschen meine Erfahrung, die ich bei einem anderen Projekt gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ihr das teilen könnt.
Das weiß ich nicht. Kann ich gar nicht sagen, weil wir sozusagen die anderen Bilder gar nicht ausprobieren. Mhm. Aber wir haben insgesamt eigentlich eine ziemlich nette Crowd, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Mhm. Ja. Ich sehe auch, dass Leute manchmal bei euch dann kommentieren und dann auch irgendwie ihre eigenen Stories erzählen oder so, wie ihnen ähnliche Sachen passiert sind und ja, das zeigt ja auch, dass die Community dann nicht einfach nur, ah ja, okay, cooles Projekt, like ich mal, sondern dass die dann auch irgendwie das Vertrauen zu euch fassen und sich die Zeit nehmen, irgendwie mit euch ins Gespräch zu kommen oder irgendwie hoffen, dass sie vielleicht von euch Unterstützung bekommen, wenn sie sich da jetzt ihr Herz ausschütten und so. Das zeigt ja auch, dass ihr irgendwie ja eine Community geschaffen habt und nicht einfach nur Leute, die halt mal folgen und sonst nicht so sehr verfolgen, was ihr so macht.
Ja, ich glaube, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es eben für Hartz IV-Beziehende so eine insgesamt kleine Lobby gibt, es da einfach sozusagen 1000 Löcher zu stopfen gibt. Ne? Mhm. Also ja, deswegen, ich glaube, es ist schon so, dass wenn man jetzt uns folgt, eigentlich auch wirklich ein Bezug zu uns besteht, mhm. aus einem oder anderen Grund.
Apropos Bezug, was ich mich noch gefragt habe, ihr habt ja diese Heartbreaker, also so nennt ihr ja die Leute, die euch quasi unterstützen und quasi damit Hartz IV breaken, wow. und die ja auch dann manchmal mit Zitaten und auch mit irgendwelchen Fotos quasi auf euren Plattformen zu sehen sind, mit irgendeinem Statement, warum sie das teilen. Also ich habe in einer Präsi einen Screenshot von einem Heartbreaker namens Bertram, der immer irgendwie sagt, er unterstützt es, weil bla bla bla. Diesen Screenshot, der ist von 2018 oder so, den trage ich schon sehr lange mit mir rum, ja. weil ich das irgendwie so nett finde. Also Grüße an Bertram an dieser Stelle. Ja. Wie ist es, ist es ein Problem, die Leute dazu zu bringen, zu sagen, hey, willst du auch als Heartbreaker öffentlich auftreten mit einem Statement, mit einem Bild und so weiter? Haben die Leute da Bock drauf, sagen die, ja klar, mache ich? Oder gibt es da auch irgendwelche Ängste, dass die dann vielleicht denken, ja, vielleicht gibt es da irgendwie einen Shitstorm oder sowas? Weil die Leute sind dann ja FürsprecherInnen für euch und da könnte man ja vielleicht auch irgendwie denken, nicht, dass da irgendwie mal was Schlechtes passiert oder so. Wie macht ihr das, dass ihr die Leute da als Heartbreaker gewinnt, die auch öffentlich für euch auftreten?
Also ich glaube, erstmal ist es für die Heartbreaker einfacher, sich mit Gesicht zu zeigen, als für die Betroffenen, wie man sie immer nennt. Also wie wir es machen ist, wir schreiben einfach manchmal ein Newsletter. Hallo Heartbreaker, wollt ihr uns ein Foto schicken und ein kurzes Statement, dann können wir das posten. Da ist dann das größte Problem, dass die Leute oft einfach super schlechte Fotos schicken und wir dann teilweise es einfach nicht posten können, weil es also nicht schlechte Fotos im Sinne von sieht nicht gut aus, sondern einfach keine gute Qualität. Ne? Mhm. Genau, da muss man dann halt sozusagen auf das zurückgreifen, was einem dann bleibt. Das ist dann oft nicht so viel. Aber ja, so machen wir es. Oder zum Beispiel Ulrich Schneider treffe ich auch manchmal persönlich und den habe ich halt beim ersten Treffen direkt gefragt, kann ich ein Foto machen und dich als Heartbreaker posten. Also wenn ich jetzt irgendwie Leute kenne, dann frage ich die auch einfach so.
Mhm. Und ansonsten, ja, wenn dann genug Leute den Newsletter abonniert haben, dann werden sich da bestimmt genug melden, dass ihr immer wieder Nachschub habt an frischen
Das sind dann spezielle Newsletter an die Heartbreaker. Also die haben auch ihre E-Mail-Adressen bei uns hinterlegt. Genau.
Mhm. Okay, sehr gut. Ja, das habe ich mich gefragt, weil ich dachte, manchmal sind die Leute vielleicht skeptisch, was Social Media angeht, da irgendwie ihr Gesicht zu zeigen, irgendwie ein Foto mitzuschicken und sowas. Und eigentlich ist das ja total schön, weil dadurch sieht man ja zum einen einfach, wer dahinter steckt. Das ist ja immer schön, wenn man irgendwie sieht, wer dahinter steckt. Nicht nur euch, also ihr postet auch manchmal so behind the scenes, irgendwie, jetzt haben wir ein Fernsehinterview und solche Sachen. Aber auch eben diese Masse an den Unterstützerinnen und Unterstützern. Und da ist ja dann immer noch so ein Statement bei, wo man dann ja andocken kann, wo man dann ja irgendwie sagt, ja stimmt, das ist irgendwie ein gutes Argument oder das sehe ich genauso oder ich vertrete die gleichen Werte und das hilft dann ja wiederum, diese Community irgendwie aufzubauen. Deswegen, an andere Vereine, die gerade zuhören, macht sowas auch mal. Also fragt auch mal eure Unterstützerinnen und Unterstützer, ob sie nicht mit einem Foto und einem Statement auf euren Kanälen auftauchen wollen. Das finde ich bei euch auf jeden Fall sehr, sehr schön.
Ah, schön, danke schön.
hast du denn noch einen Social-Media-Tipp für die Leute, die jetzt zuhören, aus Vereinen, Initiativen und so weiter? Würdest du denen noch was mitgeben?
Oh, ich habe das Gefühl, ich bin total schlecht in Social-Media. Ich bin total unstrukturiert und ich mache mir selten länger Gedanken über einen Text als 5 Minuten. Also bei mir ist es immer eher so, entweder es kommt halt was raus oder nicht. Wenn ich mir da wirklich, deswegen habe ich auch so Schwierigkeiten mit länger geplanten Kampagnen. Klar mache ich die dann gerne und so, aber dann da wirklich auch was für Social Media rauszuhauen, also ich bewundere die Leute, die das machen. Ja, ich bin froh, dass ich das nicht auf Knopfdruck machen muss. Deswegen, ich kann nicht so gute Tipps geben, außer wenn es kommt, dann kommt es und freut euch drüber.
Inspiration nutzen, wenn
vielleicht,
sie da ist.
Ich weiß es nicht. Also, ja.
Vielleicht ist es jetzt hoffnungsvoll für die Leute, die sich unter Druck gesetzt fühlen, wenn ich sonst immer predige, dass die Leute sich einen Redaktionsplan machen sollen und ihr sagt, das funktioniert auch ohne.
Ja, aber das ist ja auch einfach der Struktur geschuldet. Wir sind halt so klein. Ne? Und unser Thema ist natürlich auch dankbar, muss man sagen, auf eine Art. Klar hat es ganz viele sag ich mal, Social Media negative Seiten, aber es ist andererseits eigentlich tagtäglich aktuell. Mhm. Und wenn man, ich weiß jetzt nicht, was für Themen andere Vereine auf dem Schirm haben, aber die müssen vielleicht ihre Themen selber aktuell machen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also schon ein Unterschied, wenn, also wir haben ja ständig was, woran wir uns aufhängen können. Jetzt gerade sind es die Energiepreise, die gestiegenen Lebensmittelpreise, diese bescheuerten 3-Euro-Erhöhungen, das Bürgergeld und die angeblich tollste Sozialstaatreform seit der Agenda 2010 und so. Ich könnte mich totquatschen mit Themen, die wir haben. Ne? Und deswegen, also ich habe auch Millionen Beiträge, die ich die ganze Zeit lesen kann, worüber ich Inspiration für uns eigentlich auch kriegen kann. Und wenn mir zu irgendwas dann ein guter Satz einfällt oder ich das Gefühl habe, das will ich teilen und hier will ich nochmal was dazu sagen, dann mache ich das halt in dem Moment. Aber diesen Vorteil haben ja nicht alle, die irgendwelche Themen in Vereinen oder so bearbeiten.
Aber nicht alle haben diesen Blick drauf. Also ich glaube, manche haben schon Themen, wo sie das machen könnten, aber haben halt nicht so den Blick drauf, wie kann ich mich an irgendwas ranhängen? Da wird was gesagt und wir geben quasi jetzt noch unsere Perspektive dazu zum Beispiel. Also vielleicht war das jetzt doch ein Social-Media-Tipp, den du jetzt gegeben hast, Helena.
Vielleicht. Also ich muss auch sagen, zum Beispiel bei dieser Bürgergeldgeschichte, ne, als der Koalitionsvertrag rauskam, da habe ich auch wirklich darauf geachtet, dass ich quasi als allererstes meinen Senf dazu abgebe, per Newsletter, Pressemeldung und Social Media, noch bevor irgendwie 5 andere 3 Tage später was dazu sagen konnten, so ungefähr. Und dadurch habe ich einige Interviews dann in dem Moment bekommen. Sowas hätte ich vor ein paar Jahren gar nicht gemacht, weil ich mich gar nicht getraut hätte. Und jetzt habe ich mir einfach gedacht, ja, okay, schlimmstenfalls sagen hinterher die Leute, das stimmte nicht. Aber so, ne, das, was ich mir dazu gedacht habe, habe ich halt dann produziert in dem Moment. Und noch dazu muss ich sagen, also auch ich habe jahrelang, eigentlich bis jetzt letztens zum Beispiel, Twitter komplett vernachlässigt, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte. Ich habe mich dann 2019 da angemeldet. Und eigentlich erst ich habe ja Zwillinge bekommen und dachte dann, okay, jetzt mache ich hier von zu Hause aus, baue ich mir so eine kleine Followerschaft auf irgendwie. Also letztes Jahr damit angefangen und dieses Jahr habe ich irgendwie 1, 2, 3 Tweets gepostet, die dann gleich über 10.000 Likes und Reposts und so bekommen haben. Ich will nur sagen, ich bin da auch oft sehr zurückhaltend und will es einfach irgendwie nicht machen, weil ich es auch sehr anstrengend finde. Also wenn ich was twitter oder von meinem persönlichen Account das mache, das verfolgt mich bis in meine Träume irgendwie, weil man ist dann so die ganze Zeit irgendwie dabei und muss dann am besten noch kommentieren oder irgendwo darauf antworten, was ich fast nie mache, weil ich es einfach nicht schaffe. Ich habe da nicht so Kapazitäten für. Genau, also ich will nur sagen, es ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Und ich glaube, es ist total gesund, wenn man da auch so auf seine eigenen Grenzen hört und sich nicht so krass unter Druck setzt, weil es klaut einem echt auch Kraft, wenn man es einerseits erzwingt und andererseits sich zu doll dann damit die ganze Zeit beschäftigt.
Das stimmt. Das wäre dann ja auch wieder die Frage, bin ich als Privatperson quasi sichtbar oder verstecke ich mich in Anführungszeichen so ein bisschen hinter meinem Verein, wo man nicht direkt sieht, wer das jetzt genau gepostet hat. War das jetzt von dir oder von Robert oder von irgendwem anders? Vielleicht ist es da dann nochmal leichter, das irgendwie dann so hinter sich zu lassen oder...
Genau, nee, weil die Accounts bediene ich auch einfach nicht oder selten. Und bei Twitter zum Beispiel ist es so, dass halt mein privater Account einfach millionenmal besser funktioniert. Keine Ahnung warum, weil ich hatte ja auch einfach eigentlich gar keine Follower und von jetzt auf gleich super viele dann. Und genau, sanktionsfrei performt er einfach schlechter, während auf Instagram es andersrum ist. Ne? Aber, wobei ich da es auch nicht versuche. Also da mache ich kein Social Media für den Verein so richtig. Klar mache ich auch Beiträge, die damit zu tun haben, weil es halt das ist, womit ich mich immer beschäftige. Aber es ist eher so für mich privat. Mhm. Und Twitter ist ganz klar für mich mein Account, für den ich sanktionsfrei Arbeit mache, mit dem ich sanktionsfrei Arbeit mache, ja. Da muss man halt auch irgendwie gucken, welche Plattform was am besten mitmacht.
Ja.
Genau, und dieses eben sich verstecken können, ist manchmal echt wichtig. Sollte man sich erlauben.
Ich wollte gerade sagen, muss man ja, also wenn jemand sagt, mit meinem persönlichen Account, mit meinem persönlichen Namen will ich da nicht auftreten, aber ich kann mir vorstellen, hier im Social-Media-Team von meinem Verein mitzuwirken, ist das ja vollkommen in Ordnung. Also da bist du als Gründerin von dem Verein ja eh nochmal in einer anderen Position als andere Leute, die nicht das Ganze irgendwie gegründet haben, sondern nur in Anführungsstrichen mitmachen. Nicht, dass es irgendwie weniger wert wäre, aber wenn du eh...
Genau, es geht ja gar nicht um die Wertigkeit,
ja.
Aber es geht darum, ich stehe sowieso hinter all dem mit meinem Namen, bin am Ende verantwortlich für alles, deswegen ist auch klar, dass Robert auch nur, er hat natürlich komplett, auf eine Art komplett freie Hand, aber es gab auch schon mal die Situation, dass ich gesagt habe, okay, das müssen wir jetzt löschen und dann gab es kurze Unstimmigkeiten, dann habe ich einfach gelöscht und dann haben wir wirklich 1, 2 Wochen gebraucht, bis wir das dann wieder in Ordnung hatten. Einfach weil klar war, ich stehe dahinter und ich muss zu allem am Ende, muss ich wirklich Ja sagen. Und deswegen ist es am Ende fast egal, ob ich es auf eine Art über meinen persönlichen Account mache oder halt über den sanktionsfreien Account. Ne? Am Ende bin ich zu belangen und ich wurde auch schon belangt. So, ne, das kann ja auch passieren, dass man mal irgendwie einen Fehler macht.
Ja, danke für den Einblick in die Art und Weise, wie ihr Social Media macht. Das war super spannend. Da waren hoffentlich ein paar gute Denkanstöße bei für die Leute, die zugehört haben. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Kannst du uns jetzt noch verraten, wo findet man euch denn? Du hast schon angesprochen, ihr seid auf diversen Kanälen. Hau mal raus, wo kann man euch denn am besten verfolgen, wenn man jetzt von eurer Arbeit mehr mitbekommen möchte?
Also man findet uns natürlich über sanktionsfrei.de, dann auf Instagram/sanktionsfrei, Twitter/sanktionsfrei oder @steinhaushelena und facebook.de/sanktionsfrei. Da findet man uns. YouTube auch, aber das da laden wir halt immer wieder mal so Videos hoch, wenn wir welche haben, aber es ist irgendwie nicht so unser Kanal.
Ja, ich verlinke auf jeden Fall alles in den Shownotes und wer jetzt gucken möchte, wie die Grafiken aussehen, die wir jetzt so hoch gepriesen haben oder wo ich die ganze Zeit gesagt habe, ihr macht das so toll, dann guckt gerne mal vorbei und schaut euch an, wie Helena und ihr Team das so machen. Vielen Dank dir und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg bei eurer Vereinsarbeit.
Ja, danke auch dir und auch euch viel Erfolg. Danke.
Dankeschön.